Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 16. Juli 2026 sprechen wir mit Alexander Wild über das von ihm entwickelte Cultural Concept. Was genau es damit auf sich hat, erfahren Sie im Lauf der Sendung. Herr Wild, herzlich willkommen im Stadtlabor.
Ja, vielen Dank, Herr Schack. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wunderbar. Herr Wild, ich habe es eben gerade angekündigt, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich das Cultural Concept erläutern wollen und müssen, damit sie es verstehen. Und das wollen wir jetzt irgendwie mal hören, so vielleicht erstmal in so kurzen Worten. Was genau verbirgt sich dahinter und was war die Motivation, mit so etwas an den Start zu gehen?
Ja, gerne. Also dahinter verbirgt sich ein Konzept, damit Unternehmen, Arbeitgeber, Verbände, damit die mit ihren Belegschaften und ihren Mitarbeitenden einen konzeptionellen Umgang konzeptionieren. Das heißt also, dass sie nicht auf einer zufälligen Basis oder auf einer Basis vom Bauchgefühl oder von einzelnen Personen und sozialen Interaktionen, also ich mag jemanden oder ich mag jemanden nicht, sondern auf einer echten, strukturierten, prozessorientierten Basis einen Umgang pflegen und auch etablieren im Unternehmen. Und meine Motivation, ich habe mal eine Weiterbildung gemacht zum Nachhaltigkeitsberater, zum ISO, zum IHK-zertifizierten Nachhaltigkeitsberater. Und da habe ich das als mein Thema zum Präsentieren genommen. Damals gab es das Cultural Concept in der Form noch nicht. Ich habe das präsentiert vor einigen Leuten. Und dann hat man mir gesagt, okay, das ist so gut und so wichtig, da sollte ich unbedingt dranbleiben. Und dann war ich abends im Hotelzimmer und habe gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und habe angefangen, mir den Namen zu überlegen und habe entsprechend alles in die Wege geleitet, die ganzen rechtlichen Dinge. Und da ist dann am Ende ein Buch bei rausgekommen und wir sind mittlerweile sehr weit mit dem Thema.
Und für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zum Verständnis, es geht um alle Mitarbeitenden in einer Firma, also so, weil meine Fantasie, Cultural Concept, war erstmal, es geht vielleicht auch um die Zugewanderten, also so, wir haben ja auch innerhalb der Betriebe bildet sich ja sozusagen Gesellschaft ab, ja, und wir haben, wissen wir alle, ein großes Fachkräftethema und wir kriegen manchmal halt auch die Menschen, die bei uns sind und die wollen, nicht wirklich integriert, aber wir reden über alle Mitarbeitenden im Betrieb, damit ich sozusagen, so verstehe ich das, im Betrieb eine gute Atmosphäre, gute Workflows haben, damit die Leute gut miteinander arbeiten können und damit natürlich auch das Unternehmen erfolgreich sein kann. Ist
ja
das so?
Ja, ganz genau. Also der Fokus vom Cultural Concept ist, die Produktivität im Unternehmen zu erhöhen. Und wenn Sie Menschen aus anderen Kulturen oder Ländern in ein Unternehmen integrieren wollen, dann müssen Sie die Menschen, die bereits im Unternehmen sind, egal welcher Herkunft und egal welcher Sozialisierung oder welcher kulturelle Background ist, müssen Sie die da genauso mit ins Boot nehmen. Weil wenn Sie sich fokussieren, und das machen viele Unternehmen, dass sie sich darauf fokussieren, neue Mitarbeitende aus anderen Ländern oder Kulturkreisen zu integrieren, vernachlässigen damit dabei aber manchmal die Menschen, die schon im Unternehmen sind und die vielleicht deutsch sind und einfach Berührungsängste haben oder bestimmte Dinge einfach nicht verstehen und erklärt bekommen müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich die vorhandene Belegschaft, die ich habe, von Anfang an damit ins Boot nehme.
Und ich meine, so ein Konzept kommt ja jetzt nicht aus einem luftleeren Raum. Ne? Also irgendwas hat sie ja geritten oder irgendwo gibt es da Erfahrungshintergründe bei Ihnen. Ja. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Sie halt auch da draußen wirtschaftlich tätig sind. Ne? Können Sie vielleicht auch ganz kurz einfach was zu sagen, in welchem Bereich Sie sich bewegen? Und ein wichtiger, Sie sind auch das Gesicht der City-Kaufleute Kassel, also ne, vielfältig engagiert. Genau nochmal so die Frage, wo kommt das her? Also was waren da so die Punkte, die Sie dann motiviert haben, jetzt auch über diese Fortbildung hinaus, sich mit so einem Thema zu widmen?
Also zum einen ist es so, ich bin ein Nordstadtkind, ich bin in der Nordstadt groß geworden und habe mein ganzes Leben immer viel Kontakt zu allen möglichen Menschen gehabt, aus allen möglichen Kulturkreisen und bin deswegen da natürlich auch immer sehr offen gewesen. Und mein persönlicher Hintergrund, der wirtschaftliche, berufliche, also ich bin IHK-Vollversammlungsmitglied im Handelsausschuss und ich habe eine Versicherungsagentur seit 26 Jahren und berate halt seit über 20 Jahren Unternehmen. Und wenn ich in ein Unternehmen komme und dann ist das üblicherweise so, um das Unternehmen kennenzulernen, geht man mal rum und stellt ein paar Fragen. Dann bekomme ich immer sehr valide Aussagen zu Zahlen, Daten und Fakten, also Bilanzen oder Anlagevermögen oder Maschinenpark. Aber wenn ich dann angefangen angefangen habe, mit Ihnen über die Belegschaft zu reden. Also zum Beispiel sowas wie die demografische Zukunft eines Unternehmens, ja, oder was es für eine Personalstrategie gibt, dann waren die Unternehmen häufig sehr, sehr blank und bedienen sich einzelner Werkzeuge und Instrumente. Das ist dann, die einen machen vielleicht Bike Leasing oder machen Yoga-Kurs oder sowas, aber es gibt eben nie ein Konzept dahinter, sondern es sind immer einzelne Elemente. Also ich beschreibe das immer so, das ist so, wie wenn du eine Wunde hast und du klebst ein Pflaster drauf und woanders entsteht eine neue Wunde, aber du guckst nie so richtig, warum entstehen denn Wunden? Und mir geht's halt darum, mit dem Cultural Concept eben ganz konzeptionell eine Strategie zu entwickeln im Unternehmen, um dieses Pflasteraufkleben zu vermeiden und nicht mehr nur einzelne Dinge zu machen.
Und wie erleben Sie das da draußen in den Unternehmen? Also gibt es da eine Offenheit für innerhalb der Führungsebenen von Unternehmen? Kommen Leute aktiv auf Sie zu? Wie ist da die Bereitschaft, mit sowas umzugehen? Weil ich brauche ja, damit ich, ich brauche die Führungsebene im Boot, ist klar, ne? Um an sowas ranzugehen und wie begegnet Ihnen das?
Also das ist ganz unterschiedlich. Also ja, man kommt auf mich zu und fragt mich dazu. Man muss sich halt Folgendes überlegen. Das Cultural Concept kannte ja bis vor 3 Jahren niemand. Ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch ist zu bekommen über meine Website. Das habe ich aber bewusst nicht bei Amazon oder so gelistet, weil ich meine, ich bin Vorsitzender der City-Kaufleute. Für mich ist es ein Bestreben, den lokalen Handel und die Region zu stärken. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und habe dann angefangen, darüber zu erzählen. Und wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir einen IHK-Zertifizierungslehrgang haben für die Rolle des Cultural Expert. Kann ich gern gleich noch erklären, was das ist. Und wir jetzt mittlerweile an dem Punkt sind, dass es eine gewisse Bekanntheit gibt. Also wir haben, kann ich sagen, wir haben Lehrgangsteilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen. Große Unternehmen, kleine Unternehmen, Vereine, kommunale Einrichtungen, die sich für dieses Thema jetzt interessieren, und die Motivation kommt aus der Führung heraus in der Regel von den Unternehmen, dass die da begegnet sind. Ich habe diverse Vorträge gehalten, eigentlich mittlerweile in fast jedem Bundesland, und genau so ist das entstanden. Und wir versuchen natürlich immer breiter zu gehen, also immer weiter in die Unternehmen reinzugehen, und wir machen dann Folgendes, also nur, dass man vielleicht den Ablauf auch mal beschreibt, weil es ja, wie gesagt, in der Regel nicht bekannt ist. Wir gehen in die Unternehmen, lernen die Unternehmen kennen, dann haben wir einen Fragenkatalog, den wir mit den Unternehmen durchgehen, da gibt es einen Standard und dann gibt es einige individuelle Fragen. Und dann fangen wir an, mit dem Unternehmen zusammen die Strategie zu entwickeln, die zu dem Unternehmen passt, um perspektivisch die Mitarbeitenden länger, idealerweise länger im Unternehmen zu halten, die Produktivität zu erhöhen, neue Mitarbeitende zu finden. Und ein ganz häufiger Konfliktpunkt ist, dass Unternehmen immer noch der Meinung sind, sie würden irgendwie schon ihre Belegschaft zusammenkriegen, aber man muss sich drüber im Klaren sein. Die Gallup-Studie vom letzten Jahr hat gesagt, bis 2035 gibt es 7 Millionen Arbeitnehmende weniger. Und 7 Millionen ist ein richtiges Wort. Und das kriegen sie nicht hin über Geburten, und das schaffen sie auch kaum mit Zuwanderung. Und wenn sie es über Zuwanderung schaffen wollen, dann müssen sie einen Plan dafür haben.
Mhm. Und genau, Sie haben jetzt schon mal angefangen, so einzelne Bausteine zu skizzieren. Vielleicht noch mal so in Stichworten, wenn ich mich jetzt als Unternehmen oder als Institution darauf einlasse, weil wir haben ja auch in den Behörden, in den Verwaltungen genau die gleichen Thematiken, ne? Also ich sag mal, dass Leute rausgehen, ne? Wird jetzt gerade das Rentenpaket diskutiert, ne? Dass man die Leute irgendwie länger dabei hält, oder es gibt so bestimmte Regelungen, manche werden abgeschafft, dass man nicht mehr so früh in Rente gehen kann, ne? Also wenn man jetzt sozusagen anfängt, was sind so zentrale Stichworte, mit denen Sie erstmal mit der Führungsebene dann arbeiten, und dann halt natürlich auch langfristig müssen Sie ja auch Informationen sozusagen von den Mitarbeitenden selber bekommen, denke ich, oder?
Ja, ganz genau. Also wir fangen so an, dass wir eine Person identifizieren im Unternehmen, die dieses Thema dauerhaft verstetigt. Also ein großes Problem ist, dass Unternehmen oft sich externer Berater bedienen und die sich dann kontinuierlich mit externen Beratern versorgen und die dann natürlich auch bezahlen müssen. Das Problem bei so einem externen Berater ist, dass er nie so richtig Einblick gewinnt in die Dynamik von so einer Belegschaft. Deswegen sagen wir, Wir wollen gar nicht, dass du uns dauerhaft brauchst, sondern wir bilden jemanden aus in deinem Unternehmen. Das ist der Cultural Expert. Und der Cultural Expert, das kann jeder Mensch aus dem Unternehmen sein, sollte keine Führungspersönlichkeit sein oder keine aus der Führung sein, sondern jemand eher aus der Belegschaft. Und der Cultural Expert hat eben diverse Aufgaben. Das definiert sich danach, was dem Unternehmen wichtig ist und wie der Cultural Expert auch von der Persönlichkeit gestrickt ist. Und diese Aufgaben umfassen ganz viele Sachen. Also das kann zum Beispiel sein, dass jemand pflegenden Angehörigen hat und der einfach da jetzt einen besonderen Druck hat und als Geschäftsführung bekommst du das vielleicht gar nicht mit und der kann daraufhin sensibilisieren und sagen, du, so eine Beförderung für den ist jetzt gerade nicht das Richtige, der ist in einer anderen Situation, die das einfach nicht ermöglicht. Oder natürlich auch bei Konflikten, also wir haben in ganz vielen Unternehmen mittlerweile ein Thema, was die Frauenrolle angeht, da gibt es immer stärkere Konflikte und solche Dinge machen Unternehmen leider oft so, dass sie die Dinge sich selbst überlassen, weil sie Angst haben, da politisch vielleicht sich falsch zu verhalten oder das noch schlimmer zu machen. Aber sie müssen sich diesen Themen stellen und sie brauchen jemanden im Unternehmen, der eine Akzeptanz hat, der sich diesen Themen stellt. Das ist, wie gesagt, dieser Cultural Expert. Und ja, wir fragen die Mitarbeitenden nach unterschiedlichen Dingen. Was ihre eigene Persönlichkeit angeht, das kann je nachdem, das ist alles freiwillig, wozu die Mitarbeitenden bereit sind, kann das unterschiedliche Informationen umfassen. Aber ganz wichtig ist eben, dass wir anfangen, mit Mitarbeitenden in Dialog zu treten und nicht einfach die Mitarbeitenden nur in Anführungsstrichen als Produktionsfaktor oder als Herausforderung zu sehen, sondern wir machen sie über diese Gespräche zu Bestandteil des Unternehmens und der Belegschaft.
Und kommen wir nochmal vielleicht zur Rolle dieses Cultural Expert, ne? Also so, wenn ich das jetzt so höre, ja, kann ich alles verstehen, dass es so eine, nennen wir es mal, Schnittstelle braucht, ne? Mhm. Zwischen Belegschaft und zwischen Geschäftsleitung auf der einen Seite. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass diese Position so ein bisschen sich anfühlt, wie zwischen allen Stühlen zu sitzen sozusagen, ne? Weil es gibt ja auch, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich habe mal das Regionalmanagement hat mal sogenannte Gesundheitslotsen ausgebildet, ne? Und das erinnert mich gerade daran. Und da gibt es natürlich auch sensible Themen einfach, ne? Also sagen wir mal einfach Suchtproblematiken oder Depressionsproblematiken, was auch immer, die sehr, sehr sensibel sind und wo man natürlich auch nicht möchte, dass eine Geschäftsleitung davon mitbekommt, obwohl es natürlich auch wichtig ist, ne, über solche Dinge zu wissen. Also gibt es da, also Sie haben ja eben auch von der Sensibilität gesprochen für das Unternehmen. Gibt es da auch, sage ich mal, im Rahmen dieser Ausbildung eine Sensibilität dafür, dass man aufmerksam macht darauf, bis wohin geht das oder wo sind denn vielleicht auch einfach Grenzen? Also
Ja, das gibt es. Also Sie haben vollkommen recht. Der Cultural Expert, das ist ein 75-Stunden-Lehrgang an der IHK, der ist kein Mediator, der ist kein Psychologe und der lernt auch nicht alles zu bewältigen, was in so einem Unternehmen an Herausforderungen entsteht. Aber er kann Themen identifizieren und kann in Dialog treten mit den Menschen und Hilfsangebote formulieren. Er kann sagen, okay, du hast jetzt hier offensichtlich, ne, also wenn sich die Person entsprechend geäußert hat, du hast hier ein Thema, ich helfe dir dabei, einen Termin zu machen bei der Suchtberatung. Weil das Problem ist, zum Beispiel Überschuldung. Wir haben in ganz vielen Unternehmen Mitarbeitende, die überschuldet sind. Das kriegen sie erst mit, wenn es Pfändungen gibt in der Lohnbuchhaltung. Vorher kriegen sie das nicht mit, aber die haben vorher schon einen ganz langen Leidensweg im Unternehmen und dadurch ist die Produktivität kaputt und dadurch gehen natürlich auch die Leute kaputt. Das ist eine riesen psychologische Belastung. Deswegen sind wir gerade dabei, mit der Diakonie eine Vereinbarung zu treffen, wo wir sagen, okay, wir verschaffen den Unternehmen über den Cultural Expert einen Zugang zur Diakonie, die sowas zum Beispiel dann bei sowas zum Beispiel unterstützen können. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der Cultural Expert hat eine Verschwiegenheitsverpflichtung. Das heißt also, er darf nicht darüber kommunizieren, außer der Gesprächspartner gibt es frei. Ne? Also wenn Sie mir jetzt sagen würden, okay, jetzt ich lasse es mal raus, ich habe ein Alkoholproblem, dann könnte der Cultural Expert sagen, okay, wie soll ich damit umgehen? Soll ich dir dabei helfen, dass wir hier gemeinsam eine Lösung finden? Würdest du gerne in Dialog treten mit der Geschäftsführung, um vielleicht einen Urlaub dafür zu kriegen oder eine Krankschreibung? Das entscheidet letzten Endes. Und da hat auch der gar keine Fähigkeit, der Cultural Expert, solche Themen weiter zu beraten. Der funktioniert im Grunde genommen wie ein Rauchmelder. Der kann das Feuer nicht löschen, das soll er auch gar nicht, aber er soll auslösen.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, das je nach Unternehmensgröße ist das ja schnell ein Fulltime-Job sozusagen. Also aber im Regelfall arbeitet die Person ja noch ganz normal mit, oder? Also wie stellen wir uns das so ganz konkret vor? Sage ich mal, vielleicht an einem abstrahierten Beispiel aus Ihrer Praxis.
Also ich habe eine Cultural Expert bei mir, die macht das mit einem, am Anfang ist das ein etwas größerer Stundenaufwand, weil man braucht erstmal ein bisschen Zeit, um das Thema auch in die Belegschaft zu kommunizieren, dass die das verstehen und überhaupt davon wissen und dass sie Vertrauen gewinnen. Und dann kommt das natürlich auf die Belegschaftsgröße an. Ich stelle nur immer die Frage, weil die Frage kommt sehr häufig, ne? Das ist ja ein Fulltime-Job. Ich frage mich nur, oder ich sage dann immer nur, ja, aber wer macht's denn bisher? Also wer investiert denn überhaupt nur eine Stunde in diesen Job? Ne? Mhm. Und jede Stunde, die in diese Tätigkeit investiert wird, ist eine mehr als das, was bisher gemacht wird. Und deswegen, ich habe gar nicht den Anspruch zu sagen, das soll jemand in Vollzeit machen oder das soll jemand 5 oder 10 Stunden die Woche machen. Das muss das Unternehmen entscheiden. Und wir erleben regelmäßig, dass die Stundenzahlen erhöht werden von den Cultural Experts für diese Aufgabe, weil die Unternehmen feststellen, bei uns ist ja doch eine ganze Menge mehr los, als wir das eigentlich vermutet haben. Und das belastet unsere Arbeitnehmenden. Ich habe manchmal Chefs, die sagen, ja, warum soll ich denn sowas machen? Ich zahle den Gehalt, die sollen hierher kommen und sollen arbeiten. Und dann sage ich immer, ja, du musst das nicht machen. Lass es bleiben. Es ist ja deine Entscheidung. Nur eins ist klar, wirst du dich nicht mit diesen Themen befassen, wirst du auch nie die blinden Produktionsflecken in deinem Unternehmen identifizieren. Weil ob ein Mensch produktiv ist oder nicht, hängt zum wesentlichen Teil davon ab, ob er sich wohlfühlt. Ja, in einem industriellen Job irgendwo am Band lässt sich sehr stark messen, wie produktiv ein Mensch ist. Ja, da gibt's relativ harte Fakten. Wenn Sie aber in einem Büro sitzen und da vielleicht einen Job machen, der ein bisschen weniger messbar ist oder gar nicht messbar ist, dann können Sie das nicht messen und Sie wissen nicht, was der Mensch für Dämonen hat. Und es reduziert sich nicht darauf. Es reduziert sich nicht auf Probleme. Es geht auch um viele positive Aspekte, wenn ich das an der Stelle vielleicht noch ergänzen darf. Es geht auch darum, dass die Unternehmen lernen sollen, dass die Mitarbeitenden Menschen sind. Ja, und zwar Menschen, die gleichen Dinge tun wie ich selber als Chef zum Beispiel. Ne? Also wenn ich einen Mitarbeitenden habe, der ein Fußballteam trainiert, dann ist es doch für mich einfach als Unternehmen zu sagen, Mensch, weißt du was, du trainierst da ein Fußballteam, ich finde das ein super Engagement, was weiß ich, das sind 11- oder 12-Jährige, finde ich ein tolles Engagement, ich sponsere dir mal ein paar Bälle. Das ist doch viel besser, als irgendeinen großen Verein irgendwo zu unterstützen. Ich mache was in meiner Region. Und dann kann ich noch sagen, weil diese Erkenntnisse gewinnen wir während der Interviews. Was gibt es für Ehrenämter? Für mich ist Ehrenamt ein ganz, ganz wichtiger Motivationsaspekt im Umgang mit Belegschaften. Dann kann ich zu diesen Menschen sagen, und weißt du was, du trainierst da die Jungs, was hältst du denn davon, wenn wir die mal in die Firma einladen? Wir bauen einen Grill auf, ich besorge ein paar Flaschen Cola und dann zeigen wir denen mal die Firma. Was passiert? Der Mitarbeitende bekommt eine Anerkennung für sein Ehrenamt. Ich bekomme als Unternehmen Zugang zu potenziellen Auszubildenden, Praktikanten, vielleicht später sogar Mitarbeitenden. Weil wenn die zu mir in die Firma kommen, bei mir eine Bratwurst gegessen haben, eine Cola getrunken haben und schon einmal durch den Laden gegangen sind, dann fällt es denen sehr viel leichter, sich bei mir zu bewerben, als bei irgendeiner E-Mail-Adresse im Internet. Ich habe eine persönliche Beziehung. Also wir bauen im Cultural Concept sehr stark darauf, solche ehrenamtlichen Dinge genauso wie Hobbys anzuerkennen. Wenn ich einen Tanzlehrer oder wenn ich jemanden habe im Unternehmen, der vielleicht ehrenamtlich Tanzlehrer ist, warum sage ich denn nicht mal, okay, weißt du was, wenn wir die nächste Betriebsfeier haben, machen wir mal die erste halbe Stunde, zeigst du uns mal 2 Grundschritte. Einfach um deren Motivation anzuerkennen. Herr Schake, ich habe einen großen Redeanteil. Ich würde gerne
alles gut. Es ist gerade sehr interessant.
Okay, ich formuliere mal ein Beispiel, was ich auch im Buch habe. Ich war mal bei einem Unternehmen, bin da durchgegangen und dann hat er mir einen Mitarbeitenden vorgestellt und hat gesagt, das ist ein ganz wichtiger Mitarbeitender von mir. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und er sagte, ach übrigens, der sammelt Bierdeckel, sagt er zu mir. Und dann sage ich, echt, Bierdeckel, okay, wie ist das gekommen? Hat er mir das erzählt, hat gesagt, er hat, keine Ahnung, ein paar hundert Bierdeckel. Und dann habe ich gesagt, sehr cool. Und dann sind wir weitergegangen und dann sagt der Chef zu mir, ja, ist ein richtig cooler Typ, aber das mit den Bierdeckeln, das ist irgendwie, habe ich auch nie verstanden. Und da habe ich gesagt, jetzt machst du Folgendes, du machst im Intranet, die haben so 200 Mitarbeiter ungefähr, du machst im Intranet einen Aufruf, dass jeder aus seinem nächsten Urlaub einen Bierdeckel mitbringt für den Kollegen, den ich jetzt gerade kennengelernt habe. Und das hat er gemacht. Er hat im Intranet einen Aufruf gemacht und sie hatten es auch noch in den Pausenraum gehangen. Mensch, wenn ihr in einem anderen Land seid, bringt mal Bierdeckel mit. Was ist passiert? Nach der Urlaubszeit sind die ganzen, oder einige, nicht alle, aber einige Mitarbeiter zu dem gekommen, haben gesagt, guck mal, ich war hier in Jamaika, hab hier einen Bierdeckel oder ich war hier in, weiß ich nicht wo, hast du den schon und so. Was ist passiert? Der hat ein Hobby, wo ihn die Leute immer ein bisschen belächelt haben. Er hat plötzlich eine Anerkennung dafür bekommen. Die Leute sind zu ihm gekommen und gesagt, Mensch, hier sind Bierdeckel. Das ging dem gar nicht um die Bierdeckel. Ich habe später telefoniert mit dem Chef und der Mitarbeiter hatte sich bei dem Chef bedankt, hat sich unheimlich darüber gefreut, dass die Kollegen so ein Teamgedanken entwickelt haben und das gesammelt haben. Und das ist das, was wir versuchen zu erreichen mit dem Cultural Concept. Als ganz kleines Beispiel.
Ja, wunderbar. Also Beispiele sind immer super, ne? Also um da so ein bisschen, sage ich mal, Fleisch an den Knochen zu kriegen, wie wir so schon sagen. Wir sind jetzt schon irgendwo mit der ersten Etappe so ein bisschen durch. Wir gönnen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und uns jetzt eine kleine musikalische Pause und sind dann gleich im Stadtlabor wieder für Sie da. Willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. Heute sprechen wir mit Alexander Wild über das von ihm entwickelte Cultural Concept und wir haben jetzt sehr, sehr schöne und plastische Beispiele vor der Pause gehört und ich übersetze mal, was ich höre, ne? Und zwar mein Stichwort ist Beziehungen aufbauen. Also ich höre, dass es ganz, ganz viel darum geht, eben Beziehungen aufzubauen und die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, die im Unternehmen sind, einfach zu sehen und vielleicht einfach auch weg von den technischen und technologieorientierten Lösungen, die wir ja heute in Zeiten von KI so gerne irgendwie nach vorne schieben. Also wie sehen Sie das, Herr Wild?
Ja, das ist genau richtig identifiziert. Also es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie im Wettbewerb zu treten mit technischen Lösungen oder KI. Die wird es geben und die muss es auch geben. Und ich bin auch ein großer Freund von vielen Ideen, weil zum Beispiel KI unheimlich dabei unterstützen kann, wenn es um Übersetzungsleistung geht. Da kann man unheimlich viel machen. Und dann wirkt es deeskalierend. Wenn Menschen sich verstehen, ist das in der Regel sehr deeskalierend. Aber um da auch hier ein Beispiel zu nennen, wenn ich so einen Vortrag halte, habe ich in der Regel eine Folie dabei und dann, ich frage immer, das sind in der Regel Führungskräfte, dann frage ich immer, ja okay, was ist für euch das Wichtigste im Leben? Und dann gebe ich so vier Themen vor, das ist Familie, Gesundheit, Karriere und Geld. Und 90% sagen immer, Familie und Gesundheit ist am wichtigsten, ne? Wobei die Priorität auf Familie liegt. Und dann frage ich immer, okay, mit wie vielen Leuten hast du am Tag Kontakt? Und dann sagen die mir in der Regel, ja, so um die 15. Ja? Mhm. Also Mitarbeitende, mit denen man in Kontakt ist. Und dann sage ich, okay, von wie vielen weißt du denn, wie viele Kinder sie haben? Und dann steigen schon die ersten aus. Ja? Dann sage ich, okay, von wie vielen, von denen, wo du weißt, dass sie Kinder haben, weißt du denn, wie alt die sind oder ob es Mädchen oder Jungen sind? Und wenn wir noch weitergehen, weißt du denn, was deine Mitarbeitenden für Hobbys haben? Und dann führe ich den Leuten vor Augen, dass sie sich eigentlich, und wenn du sie fragst, sagt immer jeder, wir sind ein guter Arbeitgeber. Ja, wir machen viel, wir machen Grillen, wir machen was weiß ich was. Aber das Entscheidende für mich als Mensch ist, als Mensch wahrgenommen zu werden mit den Bedürfnissen und mit den Dingen, die mir wichtig sind. Ob ich jetzt ein Bike-Leasing habe oder eine Bratwurst kriege einmal im Monat, das ist für mich, das ist Beiwerk. Aber mein Arbeitgeber muss mich als Mensch sehen. Und wenn er noch nicht mal weiß, ob ich Kinder habe oder was ich für Hobbys habe, ja, oder wenn der das nur von seinen Lieblingsmitarbeitenden weiß, dann fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Und dann fragen sich natürlich viele Leute, ja, warum soll ich denn hier in dem Unternehmen jetzt eine besondere Leistung bringen?
Und also wenn wir das jetzt, ich habe mir gerade vorgestellt, während Sie gesprochen haben, jetzt habe ich ein großes Unternehmen oder ein, sag mal, ein KMU sozusagen, ne, mit 80 bis 100 Mitarbeitenden, das kann ich mir alles gar nicht merken. Also gibt's dann sozusagen jetzt auch für den Cultural Expert oder dann halt auch für die Geschäftsleitung, gibt es da dann so, wir haben gerade gegen die technischen Lösungen gesprochen, aber gibt es da so ein paar Dokumentationsgeschichten? Also wie, ja, oder was darf ich? Da kommt ja auch nochmal diese Frage, ja, dazu, was darf ich als Arbeitgeber jetzt eigentlich sozusagen dokumentieren, ja, wenn ich es denn weiß?
Ja, also genau, die gibt es. Es gibt die sogenannte Cultural Mindmap. In der Cultural Mindmap, immer vorausgesetzt, die Mitarbeitenden stimmen dem zu. In der Cultural Mindmap werden genau solche Dinge festgehalten. Zugang hat nur der Cultural Expert, kein anderer im Unternehmen. Und da sind eben solche Dinge drin, die der Mitarbeitende zur Verfügung stellt an Informationen. Das können genau sowas sein, ne? Was habe ich für Kinder, wie alt sind die? Kann aber auch sowas sein wie, was habe ich für Hobbys? Ne? Ich habe auch ein Beispiel drin in dem Buch, wenn ich einen Mitarbeitenden habe, der hobbymäßig fotografiert und ich habe bei mir irgendein Shooting in der Firma, Mitarbeitenden-Shooting oder Produkt-Shooting oder so, warum soll ich dem nicht sagen, Mensch, komm doch mal dazu, du musst das nicht machen, aber vielleicht lernst du ein bisschen was, ne, von dem Fotografen. Vielleicht kann er es tatsächlich ja auch selber machen, dann spare ich wieder ein bisschen Geld im Unternehmen und ich habe wieder sein Hobby anerkannt. Mhm. Und der Cultural Expert ist hier der entscheidende Mensch. Menschen, die in Führungspositionen sind, können in der Regel diese Leistung nicht erbringen, für jeden alles zu wissen und an alles zu denken. Ne? Geburtstage, Einschulung von Kindern. Ne? Ich mache ein Beispiel. Ich habe meiner Mitarbeiterin, als die Tochter eingeschult worden ist, habe ich ihr eine Elternschultüte überreicht und habe gesagt, also ich weiß, du bist die Mutter und ich weiß, bei den Müttern bleibt organisatorisch immer am meisten hängen. Mach dir keine Sorgen, wenn was mit dem Kind ist, wenn was mit der Schule ist, es hat immer Priorität. Du kannst jederzeit dich darum kümmern, du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn was ist. Du kannst hingehen, sag Bescheid, wir kriegen alles hin, du musst nichts mit dir rumtragen. Das war total wichtig für die, weil die junge Frau ist natürlich, die ist verheiratet, die muss sowieso schon alles managen, dann hat sie noch einen Job bei mir im Unternehmen und jetzt geht ein Kind in die Schule. Da sind viele Ängste mit und Sorgen mit verbunden. Und die zu nehmen, das sind solche Dinge, die kann ein Cultural Expert wunderbar machen.
Mhm. Also wenn ich das jetzt mal also auf meine, also ich bin ja auch Unternehmer, auf meine Unternehmensrealität übersetze, dann glaube ich, dass es ganz, ganz viel mit Haltung zu tun hat, halt auch. Mhm. Also die ich entwickeln darf vielleicht als Unternehmer, wenn ich sie nicht habe. Oder, weil die kommt ja auch nicht jetzt irgendwie so angeflogen und man hat sie vielleicht einfach. Aber vieles ist da vielleicht von auch sozusagen von eigenen Lebenserfahrungen so ein Stück weit, also so kann jetzt ich es für mich als Unternehmer zumindest sagen, davon eingefärbt sozusagen, ne? Weil wenn wir beispielsweise für unser Stadtzeit Kassel Magazin arbeiten und wir haben irgendwie einen ziemlich anstrengenden Job, es geht darum, sehr, sehr viele Kontakte zu machen und es gibt heiße Phasen, da hast du eigentlich kein anderes Leben mehr, ne? Und das gilt für unsere Mitarbeitenden genauso, ne? Und wenn dann das Kind krank ist, ja, dann sage ich, also ähnlich wie Sie das jetzt beschrieben haben, okay, bleib bitte zu Hause, kümmer dich, guck, wie es halt irgendwie ist, mach das, was möglich ist und wenn nichts möglich ist, machst du halt nichts, ne? Aber das kommt jetzt auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen, weil das hat natürlich auch viel mit eigenen erlebten Lebenssituationen halt auch zu tun, dass ich das so sage und ich bin da 100% bei Ihnen, weil das bekomme ich alles zurück als Unternehmen sozusagen mit dem Engagement und mit der Leistung, die da ist, weil Sie haben gerade die Mütter angesprochen, die sind so, das sind so solche Organisationstalente, dass die es dann halt auch irgendwie hinkriegen, vielleicht, okay, dann mache ich nochmal irgendwie abends eine Stunde und gucke meine Mails nochmal durch, wenn die Kids im Bett sind und so weiter und so weiter. Das kann doch alles sein. Ne? Mhm. Also das ist sowas, aber wie gesagt, mein Punkt ist eigentlich gewesen Haltung. Also sind Sie, also wie sehen Sie denn das?
Also ja, Haltung ist ein Thema. Man muss natürlich eins dazu sagen, man wird auch enttäuscht von Mitarbeitenden. Ja, also es gibt auch Mitarbeitende, die einen enttäuschen. Das ist immer wechselseitig, ne? Das Cultural Concept sorgt auch dafür, dass die Mitarbeitenden verstehen, dass der Chef oder die Chefin ist auch nur ein Mensch. Der hat auch Sorgen, der ist auch traurig, der hat schlechte Laune, der ist unfair, der hat einfach Bedürfnisse, ja? Ich habe in dem Buch, habe ich ein Kapitel drinne, das Leiden eines Vorgesetzten, ja? Und das habe ich auch erlebt. Ich habe viel gemacht. Ich mache seit 26 Jahren Versicherungsagentur. Ich habe seit über 30 Jahren Personalverantwortung. Ich bin enttäuscht worden von Mitarbeitenden. Die haben mich verarscht. Die haben irgendwelche Dinge gemacht oder was weggenommen oder so. Aber das ist, du musst trotzdem deine Haltung durchhalten, du musst sie aufbauen und bestätigen, weil im Großen und Ganzen fährst du damit richtig. Und das beizubringen und dafür auch eine Offenheit zu haben, das ist nicht Aufgabe des Cultural Concept. Wenn zu mir jemand kommt, ich war zum Beispiel bei einer großen Baumschule, die haben über 100 Mitarbeiter, bin gerufen worden von der Frau, die hat gesagt, wir haben große Probleme, Mitarbeitende zu finden, alle schon älter, der Job ist hart, keiner will ihn machen. Und dann habe ich da präsentiert und da drinne war der Firmeninhaber. Der war so um die 60, war so ein bisschen knochiger Typ, und hat die ganze Zeit so ein bisschen gelangweilt da gesessen. Und dann habe ich ihn irgendwann angesprochen, habe gesagt, Herr So-und-so, sagen Sie mal, wie finden Sie denn das, was ich hier erzähle? Und da sagt er, ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum Sie hier sind. Dann sage ich, okay, also Ihre Frau hat mich gerufen, die hat gesagt, die hat Probleme, Leute zu finden oder es gibt auch eine gewisse Unzufriedenheit. Und da sagt er, ja, ich bin jetzt seit über 30 Jahren selbstständig, ich kenne das, das gehört dazu, das ist eine ganz normale Entwicklung, für mich ist das nichts Besonderes, ich habe nicht das Gefühl, dass wir da was machen müssen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich muss nicht hier sein. Also es ist alles okay, wenn ihr macht einen guten Job, ihr habt ein tolles Unternehmen aufgebaut, wenn ihr der Meinung seid, ihr macht alles richtig, ich werde euch nicht davon überzeugen, dass ihr alles falsch macht, ja, also dann macht weiter so und alles ist in Ordnung. Und dann habe ich letzten Endes das Mandat beendet, habe gesagt, nee, es macht keinen Sinn. Wenn die Offenheit nicht da ist, dann gehe ich auch nicht hin. Ich fange nicht an, den Leuten zu erklären, dass sie was für eine Haltung sie haben müssen. Ich liefere die Instrumente, wenn jemand verstanden hat, dass er was tun muss, dann liefere ich die Instrumente und die Methoden, um es einzuführen und um den Nutzen daraus zu ziehen.
Jetzt ist es ja so, also mir ist jetzt gerade so die Frage in den Sinn gekommen, also ich meine, Sie sind Unternehmer, Sie haben Ihre Versicherungsagentur, Sie könnten da jetzt auch sagen, okay, ich fokussiere mich sozusagen auf mein Unternehmen, gucke, dass das da alles gut läuft, dass ich da diese Konzepte umsetze, dass das, was ich mir da ausgedacht habe, das muss ja auch immer einem Realitätstest unterzogen werden, sage ich mal. Also das gilt ja auch, die Dinge, die man sich ausgedacht hat, zu reflektieren. Und es kann ja durchaus sein, dass irgendwelche Dinge, die ich mir überlegt habe, einfach in der Realität, der Realität nicht standhalten. Das kann ja durchaus passieren. Und Sie hätten sich ja jetzt auch sozusagen auf Ihren Kontext irgendwie fokussieren können und Ihre Netzwerke bearbeiten. Was treibt Sie an, rauszugehen, da draußen in den Unternehmen zu sein? Also und dann mit dieser Idee auch Mitstreitende zu gewinnen zu wollen, weil Sie hatten ja gesagt, dass Sie mittlerweile in allen Bundesländern gewesen sind. Wir haben im Vorgespräch, habe ich gehört, dass Sie natürlich auch Kontakte zu Politikern schmieden. Also so, und dann kommt auch mal eine Reise nach Berlin rum und man stellt irgendwie was vor. Also das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes halt auch so eine wirklich kleinteilige Lobbyarbeit dann für solche Dinge. Also was treibt den Alexander Wild an, das zu machen?
Also was ich sagen kann, Geld ist es nicht. Weil ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich mich auf genau dieses Thema organisiere. Ich kann aber auch sagen, also auf Versicherungen, ich kann aber auch sagen, ich profitiere auch hin und wieder im Bereich von Versicherungen einfach aus den Kontakten, die da entstehen. Aber es ist vor allen Dingen Überzeugung. Ich habe das für mich identifiziert, dass wir gesellschaftlich einen riesen Dynamitfass haben. Ja? Und das wird jeden Tag größer. Wir haben unser gesellschaftlicher Zusammenhalt, der löst sich langsam aber sicher auf. Wir bauen im Grunde genommen immer stärkere Fronten auf. Und ich will das nicht mehr mit angucken. Ich will nicht mit angucken, dass wir Menschen nur, weil wir sie nicht richtig entgegennehmen, willkommen heißen. Und mit willkommen heißen heißt nicht, dass ich alles mache, was die Menschen wollen. Darum geht's nicht. Sondern die Menschen brauchen Regeln, die brauchen auch eine Formgebung und die müssen auch Bestimmungen einhalten. Ja, ich bin viel mit Türken aufgewachsen. Ne? Ich habe viele türkische Freunde und ich liebe das Essen, ich liebe viele Dinge. Ich mag zum Beispiel bei Türken unheimlich gern diesen Respekt vorm Alter. Das ist was, wo ich finde, dass wir Deutschen, da können wir unheimlich schon profitieren. Gibt aber Sachen, die ich richtig scheiße finde. Ja, also es gibt auch Sachen, wo ich sage, nee, das finde ich aus der türkischen Kultur für mich überhaupt nicht gut. Ne? Ich sag mal, eine Kinderehe ist jetzt keine typisch türkische Geschichte, aber es gibt diese Situation. Und ich habe das für mich das Privileg, dass ich da sehr wertfrei bin. Ja, ich bin alles andere als politisch motiviert, was dieses Thema angeht. Ich sage nur, wenn wir nicht verstehen, dass wir mehr brauchen als einen Sprachkurs, und sogar die werden ja mittlerweile abgeschafft, wir brauchen Fähigkeiten in Unternehmen, Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, in meiner Belegschaft zu integrieren. Und die Unternehmen haben diese Fähigkeiten nicht. Die glauben immer, wenn sie sich politisch, in ihrer Definition politisch korrekt verhalten, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Aber es funktioniert eben nicht. Ganz viele Beschäftigungsverhältnisse von Menschen mit migrantischem Hintergrund scheitern an Kleinigkeiten. Ja? Ich habe das auch in dem Buch drin, wenn sie in Afghanistan oder in Syrien groß geworden sind, jetzt, ich rede nicht von den Hauptstädten, ne? da funktionieren viele Sachen gut, aber wenn sie irgendwo auf dem Land groß geworden sind, dann kommen Sie hier nach Deutschland und dann ist zum Beispiel die gesellschaftliche Vereinbarung zur Pünktlichkeit eine andere, als das in Afghanistan ist. In Afghanistan kann es sein, dass dann der Bus nicht fährt oder dass er einfach eine Panne hat oder der Fahrer, weiß ich nicht, krank ist, dann kommt kein Bus. Ja? Aber in Deutschland ist das anders. Und diese Verbindlichkeit, diese Pünktlichkeit, die wir haben, das ist so eine der ersten Aufgaben, die ich habe als Arbeitgeber. Es zu erklären und nicht einfach nur zu erwarten, aber auch es zu sanktionieren und nicht alles zu akzeptieren. Wenn ich nämlich nicht sanktioniere, dann passiert das, was ich am Anfang gesagt habe, die bestehende Belegschaft fängt an und sagt, warum darf der denn immer zu spät kommen? Das ist doch nicht in Ordnung, wir fühlen uns unfair behandelt.
Mhm. Gut, also das sind so sicherlich Beispiele, die man sehr weit irgendwie auch fortführen könnte. Ich überlege gerade, reicht denn da so ein Cultural Expert? Ne? Also so, oder brauche ich, also jetzt mal, wenn ich da ernsthaft dran gehe, brauche ich da möglicherweise ein Team? Weil Sie hatten das vorhin gerade angesprochen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also ganz konkret, ich mache ein ganz konkretes Beispiel, ja. Weil das ist immer am besten. Wir hatten neulich eine Anfrage von einer syrischen Frau, Mediengestaltung, die halt irgendwie bei irgendeinem Bildungsträger in der Ausbildung ist, ob sie bei uns arbeiten kann. Ne? So, und da sitzt jetzt der Herr Scharke. Ne? Da gibt es nicht nur eine kulturelle Differenz, ne, sondern da gibt es auch noch eine Differenz zwischen Mann, Frau, und dann machen, also das ist jetzt mein, ohne jetzt irgendwie großartig darüber nachgedacht haben, natürlich führe ich das Gespräch und nehme meine engste Mitarbeiterin dazu. Und meine engste Mitarbeiterin hat einen Migrationshintergrund, ne? Und der Migrationshintergrund, der ist für mich kein Hemmnis, sondern der Integration oder dieser Hintergrund ist eine Bereicherung dafür, dass dass die Leute so jemand jetzt auch schon mal sieht, aha, das ist jetzt irgendwie der Typ arbeitet da mit jemandem zusammen, ne, der irgendwo vielleicht mal irgendwie zugewandert ist und so weiter. Die Frauen untereinander haben vielleicht noch mal einen anderen Draht. Geh vielleicht auch mal raus und hole mir einen Kaffee und ne, dann kann man die so ein bisschen mal selber so Tuchfühlung aufnehmen. Also bräuchten wir eigentlich sozusagen auch dann eben gemischte Teams, also so oder vielleicht auch generationenübergreifende Teams, weil ich merke jetzt als auch wenn ich Anzeigen verkaufe, ich komme mit manchen Generationen, mit der jungen Generation von Gewerbetreibenden, kommt der Herr Scharke nicht mehr in Kontakt. Der ist einfach zu alt dafür, ne? Weil die anderen eine andere Denke haben. Die müssen anders adressiert und angesprochen werden. Das ist jetzt ein Beispiel aus meiner Praxis. Also wenn man das jetzt weiterdenkt oder wie denken Sie das und was sind Ihre Erfahrungen?
Also wir haben, ich sage Ihnen, ganz oft wird gesagt, ja, das ist ja so ein großes Thema, da bräuchten wir ja ganz viele Stunden, das muss ja eigentlich jemand in Vollzeit machen. Und jetzt kommt ganz oft dann eben auch diese Aussage, da reicht ja eigentlich einer gar nicht. Aber ich stelle dann immer die Gegenfrage, wer macht es denn im Moment? Ja. Im Moment macht es niemand. Ja. Im Moment gibt es immer nur diese Pflaster. Ich hole mir vielleicht mal jemanden im Unternehmen, der mich berät, einen interkulturellen Coach oder sowas, der mal eine Schulung macht, wie gehe ich dann mit bestimmten Personengruppen um. Aber das hilft mir nicht, weil das Wissen wandert wieder ab. Die Mitarbeitenden, die da teilnehmen, die gehen vielleicht, das sind keine Profis, und dieser Coach, der geht auch irgendwann. Deswegen ist der Cultural Expert so wichtig. Und um es noch ein bisschen konkreter zu machen, es gibt in dem Cultural Concept genau dafür noch den Lösungsansatz des Cultural Ambassadors. Und da geht es darum zu sagen, das ist jemand, wenn ich eine bestimmte Personengruppe oder eine bestimmte Kulturgruppe stark vertreten habe im Unternehmen, in einem größeren Unternehmen, dann kann ich einen Cultural Ambassador identifizieren. Ich mache ein Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Unternehmen gehabt, das habe ich besucht. Die haben über 200 Tamilen als Mitarbeitende. So, ich weiß nicht, was Sie über Tamilen wissen. Ich wusste gar nichts über Tamilen. Ne? Also so, der Cultural Expert, der da ausgebildet wurde, der hat als allererstes natürlich einen Cultural Ambassador identifiziert, der für diese Tamilen ihm im Prinzip darreicht, wie die Denkweise der Tamilen ist. Was sind die wichtigsten Feiertage? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was sind die wichtigsten Feiertage in einer bestimmten Glaubensgruppe oder in einer bestimmten, und das geht weit über Ramadan hinaus, was ja mittlerweile Standard ist. Da gibt es so viele Dinge, die wir nicht wissen. Und der Cultural Expert hat eben genau die Aufgabe, wie gesagt, wir sind immer an dem Punkt, was soll der denn noch alles machen? Das höre ich in jedem Seminar, was sollen wir denn noch alles machen? Und dann sage ich immer, ihr müsst priorisieren, ihr müsst gucken, was jetzt im Moment für euch das Wichtigste ist. Aber jede Stunde, die ihr da investiert, helft ihr dabei, dass das Unternehmen stabiler ist.
Und jetzt, ich habe mir eben gerade die Frage gestellt, Cultural Expert, Cultural Ambassador oder so, warum alles auf Neudeutsch? Ist das also, weil das ein internationales Konzept ist oder was ist Ihre Idee sozusagen dahinter? Also ich meine, wir sind da natürlich in Deutschland sehr affin, solche Anglizismen sozusagen zu übernehmen oder ist das, haben Sie gedacht, das ist anschlussfähiger, wenn ich das so mache?
Also erstmal sind die Personengruppen, die im Cultural Concept dann alle Personengruppen, die teil sind, da ist Englisch einfach der kleinste gemeinsame Nenner. Und dann ist es so, dass ich ein europaweites Patent habe auf das Konzept. Also ich habe eine sogenannte Gewährleistungsmarke. Das heißt also nicht der Name ist geschützt, sondern das Beratungskonzept ist geschützt. Und das in ganz Europa, weil wir einfach auch Kunden haben, die in Europa Dependancen haben und im Ausland auch. Ich habe zum Beispiel beraten wir gerade ein Unternehmen, die haben Softwareingenieure in Kroatien. Und da ist Englisch einfach das Beste. Wenn ich einen Kroaten erklären möchte, Kulturbotschafter, der versteht das nicht. Mhm. Also ich kann es ihm erklären, dann versteht das. Aber wenn ich es auf Englisch sage, habe ich einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Mhm. Okay. Und ich meine, wir haben jetzt ganz viel gehört, ne? Also so, jetzt hören wir nochmal eine kleine Musik, damit wir nochmal ein bisschen durchatmen können und dann bewegen wir uns schon, ging jetzt wie im Flug, dann bewegen wir uns schon auf die Zielgerade unserer Radiosendung zu. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. Das von Alexander Wild entwickelte Cultural Concept ist unser Thema heute. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Ansatzpunkte gehört, worum es geht, was da draußen in den Betrieben los ist, wie man Menschen gut, sage ich mal, integrieren kann und zwar alle, ne? Nicht nur die zugewandert sind. Und Herr Wild, ich habe schon angedeutet, das ging jetzt alles so schnell, wir sind auf der Zielgerade. Was sind denn so Ihre Wünsche an die Zukunft? Also weil Sie sind ja sehr umtriebig, Sie sind mit ganz, ganz vielen Menschen, Institutionen und so weiter im Kontakt. Ne? Also so das, was Sie tun, fällt ja auch auf einen fruchtbaren Boden. Und was wäre denn jetzt eigentlich wünschenswert, weil Sie haben vorhin von so einem gesellschaftlichen Dynamitfass gesprochen. Ne? Und klar, und die Betriebe sind natürlich irgendwo ein wichtiger Kit letztendlich halt auch. Und wenn es auch da auseinanderläuft, dann ist es natürlich auch schwierig. Ne? Ja.
Also in Betrieben findet Integration statt. Das ist der Ort, wo Integration stattfindet, nicht in Communities. Ne? In Communities ziehen sich die Leute in der Regel zurück, wenn sie aus einem anderen Land kommen, dann suchen sie Kontakt. Und wir Deutschen sind da nicht anders. Wenn wir nach Kanada auswandern, dann suchen wir die deutsche Community. Und da entwickelt sich aber kein Integrationsprozess. Ein Integrationsprozess kann sich an einem Arbeitsplatz entwickeln. Deswegen muss die Politik hier viel stärker eingreifen. Und zwar nicht als Regel oder Kontrolle, sondern als Hilfsangebot zu sagen, okay, wir müssen unsere Unternehmen, weil Unternehmen sind auch nur Menschen, ja, oder setzen sich aus Menschen zusammen, wir müssen unsere Unternehmen in die Lage versetzen, dass sie erfolgreich am Arbeitsplatz integrieren können. Ich mache mal das Beispiel, wenn als die Italiener nach Deutschland gekommen sind nach dem Krieg oder die Türken, dann hat die Integration sicherlich nicht ideal funktioniert, aber die Leute haben gearbeitet und wir brauchen Menschen, die arbeiten und wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, so eine Integration zu begleiten. Sie haben vorhin KI angesprochen. Man kann mit einer KI solche Themen wie Sprache viel besser lösen als in den 50er Jahren. Damals war zum Beispiel ein großes Thema auch Ernährung. Ne? Die Italiener sind nach Deutschland gekommen, haben das deutsche Essen gegessen und haben das einfach nicht vertragen, ne? Dieses schwere deutsche Essen. Das sind Themen, die sind alle gelöst mittlerweile. Heute können Sie auf ganz andere Hilfsmittel zurückgreifen, aber Unternehmen brauchen hierbei politische Unterstützung und es muss auch so sein, dass ein Unternehmen, wenn es einen Mitarbeitenden im Unternehmen behalten möchte, dass es auch die Möglichkeit bekommt, weil wir lesen leider immer wieder von Beispielen, wo Menschen abgeschoben werden, die bereits gut integriert sind aus irgendwelchen formalrechtlichen Punkten heraus. Also mein konkreter Wunsch ist, die Politik soll sich mehr mit Lösungen befassen und weniger damit, irgendwo homöopathische Maßnahmen zu etablieren. Kein Vorwurf, weil es ist ein schwieriges Thema. Das wäre so mein Wunsch.
Und ich meine, wie kriegen wir das in die Umsetzung? Also so, wir wissen ja auch, dass Ja, wie heißt es so schön? Also mir hat mal jemand gesagt aus einem anderen Zusammenhang, der in der Stadtverordnetenversammlung saß, Demokratie ist langsam, ne? Und jetzt kommen bestimmte Gruppen, auch politische Gruppen, die sagen, eigentlich ist doch alles ganz einfach. Und das ist ja Teil des Sprengstoffs sozusagen, den wir haben. Und wie gesagt, Sie sind ja auch schon sehr, sehr lange dran. Wie können wir da, oder vielleicht nochmal anders gefragt, weil Sie haben ja auch vom Ehrenamt gesprochen. Die Politik muss was tun, aber was kann vielleicht dann auch jeder Einzelne irgendwie auf einer persönlichen Ebene tun? Also einfach um zu einem gelingenden Prozess beizutragen, ne? Weil auch jemand, der jetzt zum Beispiel, also ich habe das auch gehört, ist noch gar nicht so lange her, dass jemand bei einem großen Automobilkonzern arbeitet, wo es viele Mitarbeitende gibt hier, und der ist so gefrustet von seiner Arbeit, wo ich irgendwie denke, ey, du machst dir doch dein Leben kaputt damit, ne? Also so, und das kannst du auch nicht sein. Und wir wollen ja, oder wir dürfen ja vielleicht auch glücklich sein mit dem, was wir machen, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht den super Top-Job haben oder sowas, ne? Also so, was heißt, also so nochmal auch die Frage, klar, politische Flankierung von Maßnahmen, vielleicht auch, es gibt ja viele Förderprogramme, dass man vielleicht so ein Cultural Expert halt auch mal ein bisschen bezuschusst kriegt oder wie auch immer, über sowas könnte man ja nachdenken, aber was braucht es eben auch sozusagen auf der ganz persönlichen Ebene?
Also ich glaube, erstmal muss jeder verstehen, dass extreme Positionen in so einer Diskussion nichts bringen. Wir brauchen Zuwanderung und wir brauchen eine Zuwanderung 800.000 bis 1 Million pro Jahr. Das müssen wir haben. Aber wenn wir so eine Zuwanderung bewältigen wollen, dann brauchen wir auch die Instrumente, diese Zuwanderung, ich sag mal, selektiver zu machen. Aus meiner Sicht ist diese Fluchtzuwanderung eine viel zu große Herausforderung für uns als Gesellschaft. Wir müssen Menschen helfen. Ich sehe das, ich bin sehr stolz, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Wir müssen aber auch die Menschen, die wir wirklich brauchen und die eine fachliche Qualifikation haben, die müssen wir gezielt nach Deutschland holen. Weil wenn wir eine zu hohe Integrationsanstrengung haben, dann bleiben alle auf der Strecke und wir geben Versprechen ab an Menschen, die nach Deutschland kommen, was wir nicht aufrechterhalten können. Deswegen glaube ich, das geht bei jedem selber los. Erstmal extreme Positionen bringen nichts, wir brauchen Zuwanderung. Aber es ist auch nicht so, dass wir alles akzeptieren müssen, was Menschen aus anderen Kulturkreisen kommen. Für mich ist völlig klar, wenn jemand sich hier nicht gesellschaftskonform verhält und kriminell wird, dass er hier nichts verloren hat. Für mich ist das völlig klar. Ich bin im Unternehmen der Chef. Und wenn in meinem Unternehmen jemand gegen meine Regeln oder gegen juristische Auflagen verstößt, dann ist er bei mir nicht richtig. Das ist meine Entscheidung. Und für mich, ich persönlich als Deutscher, wünsche mir auch, dass genauso konsequent auch so eine Position durchgehalten wird mit Menschen, die kriminell werden. Aber der größte Teil ist es eben nicht. Und dieser größte Teil, der es nicht ist, das sind wertvolle Menschen. Wir können stolz darauf sein, dass wir die Chance haben, dass Menschen in unser Land kommen wollen, aber wir müssen ihnen auch einen Integrationsprozess ermöglichen, der strenger ist, und ich sage bewusst strenger, und der ihnen auch mehr Regeln auferlegt. Und zwar Regeln, die nicht gegen ihre Werte verstoßen, aber Regeln, die uns als Gesellschaft ermöglichen, sie zu integrieren.
Okay, also das Thema, was wir hier jetzt besprochen haben, das ist sehr, sehr groß, ja. Und wir sind jetzt mit unserer Sendezeit aber sozusagen am Ende, erstmal zumindest für heute. Und wir werden sicherlich Möglichkeiten haben, das nochmal zu bewegen, zu besprechen. Wir wünschen natürlich, dass möglichst viele Hörerinnen und Hörer irgendwie mitkriegen, was wir jetzt hier besprochen haben. Wir werden das ja auch als Podcast eben bereitstellen, diese Sendung, damit sie halt auch noch nachgehört werden kann. Und vielleicht haben wir dann wirklich mal die Möglichkeit, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal zu schauen, was da raus geworden ist und wie es sich eben halt auch vielleicht weiterentwickelt hat, weil die viele, viele Themen, die wir heute bewegt haben, alle haben sie irgendwie gehört, aber das Thema, Sie hatten das gerade angesprochen, ne, dass Sie sich halt Lösungen wünschen, ne, mehr Lösungen wünschen, und das ist ja auch etwas, wo wir im Moment, sage ich mal, in so einer Situation sind hier, zumindest meine Wahrnehmung, dass wir eigentlich gar nicht mehr so genau wissen, wie wir die Lösung irgendwie hinkriegen und wie wir das dann halt auch auf die Straße bringen, sage ich mal. Mhm. Und das ist natürlich auch dann immer noch mal so ein großes Thema. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank an Alexander Wild, Entwickler von Cultural Concept, und dafür, dass Sie hier so angeregt und engagiert für Ihr Thema gestritten haben.
Dankeschön, dass ich darüber berichten durfte, Herr Schacke.